Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist eine männliche Stimme gleich zu Beginn. Ihr habt euch trotzdem nicht in den falschen Podcast verlaufen. Pia Lorenz ist beim Unternehmensjuristenkongress und ich darf sie vertreten. Mein Name ist Hendrik Wieduwild. Ich bin Strategieberater, Kolumnist und Rechtsanwalt aus Berlin. Und bei mir ist Maximilian Amos, Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo Max.
Hallo Hendrik.
Wir sind in der Folge 21. Es ist Donnerstag, der 12. September. Wir haben gerade den Alarm überstanden. Und in dieser Folge Gerechtigkeit und Loseblatt haben wir folgende Themen. Wir klären, ob man rechtlich Migranten an der Grenze zurückweisen darf. Wir atmen auf, weil die Fototapete im Facebook-Video doch nicht zum Haftungsrisiko wird. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Besucher von Festivals. Und wir fassen euch zusammen, warum Tech-Konzerne schon wieder Ärger mit Gerichten in den USA und in der EU haben. Wir kommen zum Asylrecht. Wir zeichnen ja am Donnerstag auf und am Dienstag gab es in Berlin schon wieder ziemlich viel Streit zwischen Vertretern der Ampel und der Union. Es ging um das Thema Migration. Max, hol uns doch mal kurz ab, worum ging es da?
Ja, Vertreter der Ampelregierung haben sich dann mit der Unionsfraktion im Bundestag getroffen und haben im Versuch, eine gemeinsame, von der breiten Mehrheit getragene Lösung für das Migrationsproblem zu finden. Olaf Scholz hatte ja vorher so ein bisschen die Hand ausgestreckt und hatte versprochen, sich mit einem ernst gemeinten Gesprächsangebot an die Union wenden zu wollen als größte Oppositionspartei. Denn seit dem Solingen-Attentat und den danach ja erwartbar verheerend verlaufenden Wahlen für die Ampel in Thüringen und Sachsen steht die Regierung ja ziemlich unter Druck, also nicht nur, aber gerade auch beim Thema Migration.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Migrationswenden und Änderungen gesprochen. Es ist jetzt nicht die erste Änderung, die da geplant ist, oder?
Nee, also das ist nicht mal die erste in diesem Jahr, muss man sagen, oder auch in diesem Sommer, sondern vor zwei Wochen gerade hatten wir im Rahmen des sogenannten Sicherheitspakets, das unter anderem auch Verschärfung fürs Waffenrecht vorsah, einige Stellschrauben, die da im Bereich des Migrationsrechts auch gedreht wurden. Das war dann sozusagen die unmittelbare Reaktion auf Solingen, auf diesen Anschlag. Damals ging es dann schon um erleichterte Ausweisungen und Abschiebungen, auch um Kürzungen für Sozialleistungen für Geflüchtete, die ausreisepflichtig sind.
Und das hat aber nicht gereicht.
Genau, also anscheinend nicht, denn zwischenzeitlich waren natürlich auch eben diese beiden Landtagswahlen und der politische Druck ist auch weiter gewachsen. Und nicht nur die AfD, sondern eben auch unter anderem die Union treibt die Ampel bei diesem Thema ja seit Wochen so ein Stück weit vor sich her. Weshalb es vielleicht auch irgendwo ein bisschen politisches Kalkül war, sich dann jetzt mal von Seiten der Regierung gemeinsam an den Tisch zu setzen mit der Union, um da die sozusagen ebenfalls mal in die Verantwortung zu nehmen.
Ja, Kalkül haben hier, glaube ich, eine ganze Menge Leute im Kopf gerade. Friedrich Merz hat jetzt höchst selbst gesagt, die Gespräche seien gescheitert.
Ja, genau, das kam dann am Dienstagabend, dass er sich hingestellt hat, gesagt hat, das war nichts, das müssen wir abbrechen. Jetzt kann sich natürlich jeder seinen Teil denken, ob es von vornherein da überhaupt genügend politischen Willen auch von Seiten der Union gab, überhaupt da wirklich zusammenzukommen. Offenkundig hat es jetzt erstmal jedenfalls nicht funktioniert.
Was hat die Ampel denn überhaupt auf den Tisch gelegt als Angebot?
Ja, für die Ampel hat Innenministerin Nancy Faeser vor allem Vorschläge gemacht für eine beschleunigte Rückführung von Personen aus sicheren Drittstaaten. Also konkret wollte sie, das war so in Gesprächskreisen aus Berlin zu entnehmen, wohl der Bundespolizei die Möglichkeit geben, bei unerlaubten Einreisen Befragungen mit Geflüchteten durchzuführen und so eben zu prüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens eigentlich zuständig sein könnte, also nach den Dublin-Vorschriften. Außerdem sollte die Bundespolizei im Fall einer Zuständigkeit, also einer anderen Zuständigkeit eines anderen Staates, dann eben Haft auch wegen Fluchtgefahr beantragen können, sofern ausreichend Haftkapazitäten da sind. Das ist ja auch so ein Problem für sich. Und dafür sollten dann, glaube ich, die Länder sorgen, dass da ausreichend Haftplätze eben auch geschaffen werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, sollte dann in einem solchen Fall dann ein beschleunigtes Verfahren zur Rückübernahme nach den Dublin-Regeln einleiten. Und wenn das nicht geht, zumindest eine feste Zuweisung und Wohnsitzauflage anordnen, wenn man jetzt jemanden nicht in Haft nehmen kann. Und wenn es dann zu einer Abschiebung käme, dann sollte die Bundespolizei diese auch durchführen können. Das ist bisher anders. Die zuständigen Länder waren bisher zuständig und die Bundespolizei hatte eigentlich immer nur unterstützt. Aber die sollte es jetzt sozusagen selber regeln können.
Die Union ist da ja im Moment anders drauf. Die möchte ja mehr. Was genau?
Ja, vor allem eine Sache. Die Union hat da bereits im Vorfeld ganz klar gesagt, wir wollen Zurückweisungen an der deutschen Grenze im großen Stil sozusagen. Also, dass man Geflüchtete, die, wie es ja in der Masse auch geschieht, aus zum Beispiel Österreich einreisen, wieder dorthin zurückschickt. So, und solange die Bundesregierung sich darauf nicht einlässt, das haben sie ja relativ klar gemacht, wird es dann mit der Union eben keine Einigung geben. Die Ampel steht aber auf dem Standpunkt, dass das A, praktisch eigentlich gar nichts bringe, diese Zurückweisung, da kommen wir gleich nochmal zu, und B, auch rechtlich gar nicht zulässig sei. So hat zum Beispiel die SPD-Vorsitzende Saskia Esken noch vor dem Treffen am Dienstag gesagt, die Begrenzung der irregulären Migration ist notwendig, aber sie muss auf rechtlich wasserdichten Grundlagen geschehen. Wir können nicht einfach EU-Recht und Grundgesetz aushebeln.
Ja, auf diese rechtliche Frage scheint das Ganze hinauszulaufen, jedenfalls wenn man der Ampel Glauben schenkt. Da haben sich jetzt ja ein paar prominente juristische Stimmen geäußert, die da eigentlich ganz optimistisch klangen. Ex-Verfassungsrichter Papier und Huber halten die Zuweisung jeweils für zulässig und Papier hat ja sogar argumentiert, die seien geboten.
Genau, dazu gleich auch noch mehr. Denn was von der ganzen Diskussion um Zurückweisung an der deutschen Grenze zu halten ist, darüber habe ich mich am Dienstag schon unterhalten mit Konstantin Ruschka. Er war bislang Senior Researcher am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und hat vor ein paar Tagen die Professur für Sozialrecht an der Evangelischen Hochschule in Freiburg angetreten.
Wir gratulieren.
Ja, vor allem aber ist er seit Jahren einer der profiliertesten Experten für Migrationsrecht in Deutschland.
Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Konstantin Ruschka.
Guten Tag, Herr Amos.
Ja, wir haben vor nicht einmal 2 Wochen noch ein Interview geführt zu den Verschärfungen des Migrationsrechts, damals im Zusammenhang mit dem sogenannten Sicherheitspaket beschlossen worden. Das Interview dazu verlinken wir nochmal in den Shownotes. Da haben Sie von einer neuen Verschärfungsrunde gesprochen. Jetzt steht schon wieder die nächste Verschärfungsrunde an. Wir sprechen am Mittwoch. Ampel und Union haben sich gestern wieder mal darüber zerstritten. In den Abendstunden sagte Friedrich Merz dann, die gemeinsamen Gespräche seien erstmal gescheitert. Das lag offenbar auch daran, dass die Vorschläge, die das BMI unter Frau Faeser präsentiert hat, in der Union wohl nicht weit genug gingen. Maßgeblich wollte man da, wollte Frau Faeser schneller überprüfen lassen, ob jemand aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist, durch die Bundespolizei. Und wollte dann beschleunigte Rückführungsverfahren für diese Personen, die dann durch die Bundespolizei im Endeffekt auch umgesetzt würden. Herr Ruschka, klingt das für Sie nach etwas, das die Belastung durch Asylsuchende für Deutschland spürbar reduzieren würde?
Also ich denke, wenn man das nicht an der Grenze machen würde, weil an der Grenze gibt es keine Infrastruktur für das, sondern sagen würde, man priorisiert diese Verfahren und macht die Anfragen rechtzeitig und nicht erst dann, wenn man muss, nämlich innerhalb von 2 Monaten, dann könnte das natürlich einen Effekt für das deutsche System haben, weil einfach Wochen eingespart werden können. Allerdings einen großen, nachhaltigen Effekt auf die Zahlen wird es sicher nicht haben.
Jetzt war ja der sozusagen große Elefant im Raum bei diesen Gesprächen zwischen Ampel und Union die Forderung der Union nach Zurückweisung an der Grenze. Also sprich nicht, dass hier irgendwas geprüft würde, sondern dass man Menschen dann direkt zurückweist. Davon hat die Union ja auch so ein gemeinsames Gesprächsergebnis schon im Vorfeld abhängig gemacht. Die Ampelregierung steht jetzt nun offenbar auf dem Standpunkt, dass das europäische Recht sowas nicht zulasse. Was steht dem denn genau entgegen?
Es stehen dem im Grunde 2 Dinge entgegen. Man muss 2 Situationen unterscheiden. Das eine sind Personen, die einen Asylantrag beim Grenzübertritt stellen oder bereits in Europa irgendwo einen Asylantrag gestellt haben, was man auch erstmal durch Fingerabdrücke feststellen müsste. Das heißt, das wäre so der erste Schritt, der zu machen wäre. Und die zweite Konstellation sind Personen, die sich illegal aufhalten und die kein Aufenthaltsrecht haben. Das heißt, die 2 Situationen muss man unterscheiden. Bei denen, die einen Asylantrag stellen an der Grenze oder bereits gestellt haben, steht die Dublin-Verordnung, die ein Verfahren mit Rechtsschutz vorsieht, einer direkten Zurückweisung entgegen. Mhm. Und in den anderen Fällen kann eine direkte Zurückweisung erfolgen, wenn ich die Vorgaben des Schengener Grenzkodex und der Rückführungsrichtlinie einhalte. Das heißt, ich muss auch kurz prüfen, ob die Person vulnerabel ist, also ob ich sie überhaupt zurückschieben kann, was meistens der Fall sein wird. Und der Nachbarstaat muss zusammenarbeiten. Und ich denke, das steht Rückführungen im großen Stil an allen deutschen Grenzen auch entgegen, dass natürlich die Nachbarstaaten sicher nicht bereit wären, so viele Personen aufzunehmen, wie sich die Bundesrepublik vorstellt, zurückzuweisen.
Ja, jetzt haben Sie ja Dublin III angesprochen, das System. Das ist ja nicht ganz unumstritten, formuliere ich mal vorsichtig. Jetzt jüngst gab es ja auch zwei Äußerungen von zwei ehemaligen Bundesverfassungsrichtern. Einmal Peter Huber, der früher mal CDU-Innenminister in Thüringen auch war. Der schrieb in der FAZ, das Dublin-System leide an einem strukturellen Vollzugsdefizit und sei damit nichtig. Auch der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, hält Zurückweisungen von Asylbewerbern an der Grenze für zulässig, weil das Asylgesetz, genau Paragraph 18 Absatz 2, der vorsehe, dass eben Menschen aus sicheren Drittstaaten, die aus sicheren Drittstaaten einreisen, die Einreise zu verweigern sei. Und Deutschland sei ja nun mal eben von sicheren Drittstaaten umgeben. Deshalb sieht Papier Dublin 3 auch dem Asylgesetz gegenüber nicht vorrangig, da er sagt, es sei ja eben der Kernbereich der staatlichen Souveränität, wer ins Land kommen dürfe. Ist denn damit Dublin 3, frage ich jetzt mal ganz naiv, nicht bindend für Deutschland?
Also ich denke, es sind zwei unterschiedliche, sagen wir, Argumentationsstränge und auch quasi zwei unterschiedliche Zielrichtungen. Das eine ist das, was Herr Papier sagt, da geht es im Grunde um das, was man mit dem Asylkompromiss 1992 wollte. Also dass man quasi Personen in Deutschland nicht aufnehmen muss. Da ist sozusagen das rechtliche Problem, dass die Staaten der Europäischen Union zwar nach deutschem Recht sichere Drittstaaten sind, aber wenn man in die Asylverfahrensrichtlinie reinschaut, dann sind sichere Drittstaaten nur Staaten außerhalb der Union. Und das muss ich dort berücksichtigen. Das heißt, man ist im Grunde mit den Staaten, die um Deutschland rumliegen, in einem gemeinsamen System und deswegen darf ich sie nicht zurückweisen. Deswegen hat der EuGH auch mehrfach zu Binnengrenzkontrollen gesagt, nur in Ausnahmefällen kann es da direkte Zurückweisungen geben und nur in Kooperation mit dem Partnerstaat. Das ist dann eben ein Partnerstaat und nicht mehr ein sicherer Drittstaat. Während die Diskussion, die Herr Huber aufmacht, die ist eher gerichtet auf die Diskussion, die man quasi seit spätestens 2015, 2016 mit den Neuvorschlägen über Dublin führt, nämlich dass Dublin strukturell nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, was ist die Konsequenz davon? Da gibt es einige EuGH-Entscheidungen, wo der EuGH im Grunde sagt, weil das ist auch von Kroatien beim Durchwinken so gesagt worden, dass bestimmte Dinge strukturell nicht funktionieren. Da hat der EuGH in der Entscheidung, die Jafari heißt, von 2017 gesagt, solange das nicht formal aufgehoben ist, gilt es. Man kann nicht als Einzelstaat von europäischen Regelungen absehen, nur weil sie nicht funktionieren. So gesehen sehe ich nicht, wie man da rechtlich zu einer Nichtigkeit kommen sollte.
Ja. Jetzt ist natürlich die rechtliche Seite die eine, die andere ist ja so ein bisschen die praktische, also die politische und praktische. Dazu hat sich unter anderem unser Bundesjustizminister Marco Buschmann geäußert. Der hat gesagt, im Nachgang dieser Gespräche, dass es ja auch praktisch gar nichts bringen würde, Menschen, so hat er gesagt, über die grüne Grenze zurückzuschieben, weil die es dann danach einfach wieder probieren würden. Und die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hat gewarnt von einer Kettenreaktion, sollte Deutschland in großem Umfang an den Grenzen zurückweisen. Sie hat gesagt, es hätte natürlich einen Dominoeffekt zur Folge. Das führt wahrscheinlich so ein bisschen zurück zu dem, was Sie eben gesagt haben, dass eben die europäische Zusammenarbeit ja auch so ein Stück weit der Schlüssel dafür ist, dass so ein System von Zurückweisung oder von Verteilung funktionieren kann. Lässt sich damit ohne europäische Zusammenarbeit eigentlich gar nicht aufhalten, dass Schutzsuchende immer wieder nach Deutschland kommen in großer Zahl?
Also man würde es nur in der europäischen Zusammenarbeit quasi geregelt bekommen. Und die Schwierigkeit, die ja dahinter steckt, ist, man hat ja nicht dieses Dublin-System geschaffen, weil man per se irgendwie Zuständigkeit abwehren wollte, sondern es ging darum, ein sinnvolles System zu schaffen, das einen binnengrenzkontrollfreien Raum erlaubt, den Schengen-Raum. Und der hat ja hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Das heißt, die Asylthematik war eine Annex-Thematik zu dem. Die ist inzwischen so wichtig geworden, dass, sagen wir, wirtschaftliche Überlegungen bei der Frage, was mache ich an den Grenzen, nur noch eine untergeordnete Rolle, jedenfalls in der öffentlichen Debatte, spielen. Gleichzeitig sieht man bei dem, wie die Grenzkontrollen, die es schon seit 2015 gibt, durchgeführt werden, dass man diese wirtschaftlichen Probleme oder die sich ergeben könnten, natürlich ernst nimmt, weil man nur punktuell kontrolliert. Wenn man an allen Grenzen wirklich kontrollieren würde, würde man erstens große Staus hervorrufen und natürlich sozusagen die Wirtschaft zwischen den Regionen, die nicht im selben Land liegen, wieder lähmen, die man mit sehr vielen Mitteln gefördert hat. Und dann käme man in so eine Situation wie während Corona. Und da will natürlich niemand hin. Das heißt, diese Grenzkontrollen sind zwar symbolisch da, aber wenn man sie ernsthaft durchführen würde, würde man vor allem auch der Wirtschaft schaden.
Was ist mit dem Argument, was Herr Buschmann sagte, dass die Leute dann sowieso wieder kämen? Also wäre es dann auch so, dass die Österreicher dann im Zweifel wahrscheinlich auch sagen würden, okay, ihr schiebt die jetzt zurück, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt dafür zuständig sind und dann bleiben sie sozusagen irgendwie vor der deutschen Grenze stehen und probieren es dann ein paar Tage später nochmal. Wie muss man sich das vorstellen? Was würde dann praktisch passieren, wenn jetzt ja, sagen würden, wir machen jetzt dicht und schicken alle zurück?
Ja, ich denke, das ist die Erfahrung, die alle Schengen-Staaten gemacht haben, die, sagen wir, vorübergehende Grenzkontrollen wieder eingeführt haben, dass man nicht so lückenlos kontrollieren kann, dass man dann dafür sorgen kann, dass die Personen wirklich auch dauerhaft wegbleiben. Selbst wenn man den Schengener Grenzkodex einhält, der sagt in seinem Artikel 23a, solche Dinge wie Zurückweisungen in den Nachbarstaat sind immer nur dann möglich, wenn man kooperiert. Das heißt, dann würde Österreich die Personen aufnehmen, aber was soll denn Österreich dann machen? Da muss auch ein Verfahren durchgeführt werden. Da ist normalerweise Inhaftierung auch erstmal jedenfalls nicht erlaubt. Und dann haben die Personen natürlich auch die Möglichkeit, sich weiter zu bewegen. Und anders ist, sagen wir, der Schengen-Raum auch nicht denkbar.
Ja, damit sind wir so ein bisschen wieder bei der alten Weisheit, dass Migration eben nur europäisch effektiv geregelt werden kann. Das ist ein Argument, was eigentlich immer wieder belebt wird, wenn diese Diskussionen aufkommen. Aber gerade das wollte die EU ja eigentlich auch tun mit der im Frühjahr beschlossenen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, des GEAS. Die Einigung sieht ja unter anderem, also sie verschiedene Dinge vor, Asylverfahren an den Außengrenzen, Schnellverfahren für Menschen aus Ländern mit niedriger Anerkennungsquote, auch ein Ausgleichsmechanismus zu einer gerechteren Verteilung von Schutzsuchenden auf die Mitgliedstaaten, was ja auch ein entscheidender Punkt ist eigentlich. Das Ganze sollte, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2026 in Kraft treten. Ist jetzt beschlossene Sache. Ist das denn vielleicht auch besser als alle nun diskutierten Lösungen auf nationaler Ebene und müsste dann einfach schneller kommen?
Ob es wirklich besser ist, weiß ich nicht. Also auch nicht besser als das jetzige System. Was aber sicher der Fall ist, ist, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass da eine zweijährige Übergangsfrist, die ja für Verordnungen normalerweise nicht üblich ist, einzuführen, weil alle, die sich an diesen Verhandlungen beteiligt haben, wussten, die Infrastruktur der einzelnen Mitgliedstaaten ist auf die Veränderungen, auf den Solidaritätsmechanismus, auf die Grenzverfahren, auf die schnelleren Verfahren, die grundsätzlich erlaubt sind, nicht eingestellt. Und dieser Mechanismus muss erst aufgebaut werden. Und zu sagen, man nimmt sich 2 Jahre, um die Infrastruktur aufzubauen, damit das System nicht von Anfang an wieder zum Scheitern verurteilt ist, wie als man das aus dem Dubliner Übereinkommen übernommen hat, 2003 ins EU-Recht, hat man gesagt, das wird schon irgendwie funktionieren. Es gab keine Infrastruktur. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass es von Anfang an nicht funktioniert hat. Ich halte es für sinnvoll, da eine Übergangsfrist zu haben. Aber wenn man die aktuellen Migrationsdiskussionen in den EU-Ländern, ja nicht nur in Deutschland, anschaut, dann kommt das System vielleicht tatsächlich zu spät, um noch funktionieren zu können, weil man sich so sehr auf nationale Lösungen wieder einigen kann in allen EU-Ländern, also jedes Land für sich. Und wenn man diesen, sagen wir, Diskussionszirkel nicht brechen kann, dann wird das System ein Problem vom Start weg haben.
Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, Konstantin Ruschka.
Vielen Dank, Herr Amos.
Sind wir nun also genauso schlau wie vorher, Max?
Also, ich sag mal so, die Tatsache, dass Recht jetzt nicht einfach seine normative Geltung verliert, weil es praktisch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, hielt ich vor dieser Diskussion ehrlich gesagt eher für banal, aber so kann man sich auch täuschen. Jedenfalls, was man Huber und Papier, denke ich, zugestehen muss, ist der Punkt, dass Dublin schlicht und ergreifend ja nicht funktioniert. Also, dass dieses System, so wie es momentan läuft, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, da sind sich vermutlich alle einig.
Sind die Zurückweisungspläne damit vom Tisch?
Also wozu sich die Ampel von der Opposition und auch der Öffentlichkeit jetzt drängen lassen wird noch, das kann man natürlich schwer vorhersagen. Aber ich glaube, der rechtliche Spielraum ist schon sehr begrenzt, wenn man ihn denn so ernst nimmt. Also die Union hat ja als rechtlichen Hebel auch noch ein anderes Ass im Ärmel. Darüber habe ich mit Professor Ruschka jetzt nicht mehr gesprochen, denn wir hatten ein Interview ja bereits angesprochen, vor kurzem erst, das verlinken wir euch auch in den Shownotes, zum Thema Sicherheitspaket und den migrationsrechtlichen Regelungen, die da in dem Zusammenhang auch beschlossen wurden. Deshalb nur in aller Kürze, Friedrich Merz hatte da ins Spiel gebracht, damals eine nationale Notlage nach Artikel 72 AEUV zu erklären, und so die Aufnahmen weiterer Geflüchtete auszusetzen. Hruschka hält das aber für illusorisch, da die Hürden, die der EuGH dafür aufgestellt hat, sehr hoch sind und der Bestand des Staates als solcher gefährdet sein muss. Zudem gilt ja auch hier, dass eine lückenlose Grenzkontrolle, das hat der Hruschka ja auch gesagt, gar nicht realisierbar ist und auch gar nicht gewünscht sein kann. Damit steht er übrigens auch nicht alleine da, sondern auf dem Verfassungsblog haben am Montag Matthias Lehnert und Robert Nestler einen Artikel, den wir euch auch gerne in die Shownotes packen, geschrieben zu diesem Thema mit der Überschrift Mythos von der Notlage. Und sie schreiben da drin, dass es gäbe keinen validen Aspekt, warum eine verhältnismäßige Abweichung zugunsten der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit gerechtfertigt sein könnte. Eine schwere Straftat einer Person, sagen sie, wie das Attentat von Solingen oder mehrere einzelne Straftaten begründeten keine solche Bedrohung. Und sie machen dazu noch den schönen Vergleich auf das, also natürlich nicht den schönen Vergleich, aber den finde ich ganz interessanten, dass diese Taten von Personen mit deutschem Pass begangen worden wären. Und da, so ihre Logik, würde ja auch niemand den Bestand des Staates ernsthaft in Frage stellen. Außerdem weisen Lehnert und Nestler auch noch darauf hin, dass das Dublin-Regime ja auch eigentlich gar kein Instrument zur Gefahrenabwehr sei und im Übrigen Zurückweisungen an der Grenze zu Österreich ja auch heute schon massenhaft stattfinden, nur eben rechtswidrig.
Gut, wir werden die Debatte weiter verfolgen. Demnächst wird ja in Brandenburg gewählt. Danach wird das Ganze wahrscheinlich nochmal eine andere Dynamik bekommen. Bleibt schön dabei.
Wie meinen?
Jetzt reden wir mal über Fotografie und Urheberrecht. Der Bundesgerichtshof hat sich mit Fototapeten beschäftigt. Endlich, wie es in manchen Fachmedien tatsächlich unironisch hieß. Und im Grunde hat er ein echtes Grundsatzurteil gefällt. Stell dir vor, Max, du bist Influencer und machst ein Video vor deiner Fototapete.
Das mache ich ständig.
Oder? Und dann macht dich der Fotograf haftbar, der das Bild für die Tapete geschossen hat. Da würdest du doch vermutlich auch wie meinen sagen, oder?
Allerdings, also Frechheit würde unsere geschätzte Kollegin Pia Lorenz sagen.
Sie ist im Geiste bei uns.
Ja, sie ist in meinem Geiste da. Wie konnte das denn jetzt mal bis nach Karlsruhe gehen?
Ja, weil es im Urheberrecht immer ums Prinzip geht. Das ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durch dieses ganze Rechtsgebiet zieht. Und wir haben womöglich ein bisschen verkrustetes Urheberrecht, aber dazu lasse ich gleich einen Experten zu Wort kommen. Erstmal die Fakten. Es ging um drei Verfahren. Jeweils ging es um eine Fototapete und geklagt hatte ein von Berufsfotografen gegründetes Unternehmen, das mit solchen Fototapeten sein Geld verdient. Und die wollten nun Schadensersatz, Erstattung der Abmahnkosten und Auskunft, also den Trias, den man dann immer Geld macht. Und jetzt gab es drei verschiedene Beklagte. Eine Privatperson, die auf Facebook Videos hochgeladen hatte, bei dem die Fototapete eben dann im Hintergrund zu sehen war. Eine Agentur, die das Foto eines Tenniscenters auf ihrer Seite hatte. Das war eigentlich ein Screenshot, die hatten eine Webseite gestaltet. Und da war eben auch die Tapete zu sehen. Und schließlich gab es einen Hotelbetreiber, der Bilder von den Zimmern im Internet gezeigt hatte. Und auch dort war diese Tapete zu sehen.
Ja, von hinten durch die Brust ins Auge, kann man sagen. Ne? Im Urheberrecht braucht es ja aber eigentlich immer eine bestimmte Handlung. Worum ging es denn jetzt hier genau?
Also grundsätzlich ist es so, wer Sachen, die urheberrechtlich geschützt sind, ins Internet stellt, kopiert sie erst einmal im Zweifel und macht sie öffentlich. Es stehen also zwei Eingriffe im Raum, der ins Recht auf Vervielfältigung und der ins Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.
Okay, und was hat der BGH jetzt hier entschieden?
Na, das klagende Fototapeten-Fotounternehmen hat verloren. Es geht davon aus, ja, ich muss es ein bisschen üben. Es geht davon aus, dass der Urheber, hier also der Fotograf, konkludent eingewilligt habe in diese Eingriffe. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Hammer. Denn eigentlich ist das Urheberrecht in Europa super rigide. Es gibt Schranken und wenn man da nichts findet, ist Schluss. Es gab aber schon einmal so eine merkwürdige Einwilligungsausnahme bei den Vorschaubildchen im Internet. Ich war also sehr aufgeregt wegen dieser Entscheidung, weil das dogmatisch alles so ein bisschen wild war und wollte mit jemandem reden. Also habe ich einen Urheberrechtler angerufen, nämlich Thorsten Feldmann. Thorsten Feldmann von JBB Rechtsanwälte, Fachanwalt für Urheberrecht. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen über Fototapeten und Fototapetenbildchen auf Facebook. Wir haben da einen Streit. Da geht es um Facebook-Videos, auf denen so ein Fototapetenbildchen zu sehen war. Das scheint unfassbar kleinlich. Wie kommt es zu sowas?
Der Fall ist jetzt, die Grundkonstellation des Falls ist gar nicht mal so unüblich. Fotografien waren schon immer ein sehr abmahngeneigtes Schutzobjekt. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass jeder ein Foto machen kann und die Schutzanforderungen für Fotos sind sehr niedrig vom Urheberrechtsgesetz. Das heißt, man hat sofort ein absolutes Recht an diesem Bildchen, auch wenn es nur mit dem Handy gemacht wird. Dann sind Verletzungen natürlich leicht auffindbar. Google-Bildersuche, man zieht das Foto rein und dann sieht man, wo das Foto überall verwendet wird. Die Bandbreite der Urheber ist natürlich denkbar groß. Das sind, sagen wir mal so, Hobby-Knipser. Und am anderen Ende, das sind das natürlich hochprofessionelle Fotografen, wie du vielleicht einer bist. Ja, aber der Hobbyknipser, der sieht dann natürlich auch, ja, hier wird ja mein Foto überall verwendet. Ich kann also damit Geld verdienen. Es gibt Tarife von MFM. Das heißt, man weiß genau, wie viel man für eine Verletzung bekommt. Und es gibt dann natürlich eine Anwälte, die sich genau auf solche Fälle spezialisiert haben und solche Fälle dann auch auf die Spitze treiben, weil alle daran Geld verdienen. Und dann hat man noch eine Abmahn- oder eine urheberfreundliche Rechtsprechung, jedenfalls der unteren Gerichte. Und so kommt ein solcher Fall dann zustande, weil damit kann man halt gut Geld verdienen. Vor allem Anwälte und so Hobbyfotografen, die auf einmal ein paar hundert Euro kriegen. Und in diesem Fall kommt dann noch als Besonderheit hinzu, und das hat den Fall dann zum BGH halt hochgetrieben, dass die die unteren Instanzen unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Also auf der einen Seite LG Köln hat, glaube ich, den Ansprüchen stattgegeben. Düsseldorf hat sie verneint. Und deshalb kam es dann jetzt zur BGH-Entscheidung, die, das muss man sagen, noch gar nicht da ist. Wir haben bisher nur eine Pressemitteilung.
Das stimmt. Wir wollen uns trotzdem ein bisschen drauf stürzen. Danke auch für die Blumen. Dafür habe ich dich angerufen, damit du ein bisschen meine Fotografie lobst. Wie bewertest du denn die Entscheidung? Hat sie dich überrascht? Weil dogmatisch ist das ja doch zumindest ein bisschen aufregend, oder?
Ja, es ist komisch. Es ist komisch. Warum ist es komisch? Also man hätte hier tatsächlich an verschiedenen Stellen ja ansetzen können. Also erstmal das Ergebnis stimmt. Ja, das muss man irgendwie so das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkender Menschen ist mit dieser Entscheidung erstmal bedient. So, und da muss man natürlich überlegen, wie kommen wir da hin? Da hätte man dann an verschiedenen Stellen ansetzen können. Also man hätte zum Beispiel ja mal grundsätzlich Frage aufwerfen können, gibt es denn gewisse Schutzanforderungen für Fotografien? Das ist natürlich sehr schwierig. Dann hat man aber auch, darauf hat sich nicht das LG Düsseldorf gestützt, Entschuldigung, aber man hätte zum Beispiel auch sagen können, diese Fototapete, das ist ja nur Beiwerk. Also das heißt, wenn ich irgendwie auf einem YouTube-Video, auf einem Facebook-Video rumtanze und dahinter sieht man irgendwie diese Fototapete, hätte man sich ja auch auf Beiwerk stützen können, Paragraph 57 Urheberrechtsgesetz, hätte man machen können. Hätte man auch machen können in den beiden anderen Fällen, da ging es um kommerzielle Nutzung, also Werbung von eines Hotels auf Booking.com und anderen Plattformen mit den Zimmern, Fotos von den Zimmern, im Hintergrund die Fototapete. Okay, hätte man sagen können, es geht hier nicht um diese Fototapete, sondern es geht um das Zimmer. Also hätte man den 57 auch da anwenden können. Also es gibt hier sicherlich dogmatisch irgendwie sauberere Ansätze als diese jetzt favorisierte Einwilligungslösung. Die hat der BGH aber früher schon mal gezogen in der Google-Bildersuche. Da hat er auch gesagt, wer halt ein Foto ins Netz stellt und keine Nutzungsbeschränkungen vorsieht, muss mit üblichen Nutzungen rechnen und erteilt damit seine konkludente Einwilligung. Also diese Begründung ist nicht neu. Ich finde es aber noch immer schlecht, um das mal zu sagen.
Ja.
Aber warum ist das so? Übrigens kann man natürlich auch sagen, also wenn ich Fass aufmache, der Schutzfähigkeit von Fotos, das kann man eigentlich nicht gewinnen, weil das ist relativ gesetzgeberisch klar geregelt. Die Schrankenregelungen kann man auslegen. Da könnte man zum Beispiel auch sagen, das sind halt das Regelausnahmeverhältnis, kann man sagen, Schranken sind eine Ausnahme zum grundsätzlichen Schutz, daher eng auszulegen. Da hätte man ja sagen können, ja, wir legen das jetzt mal ein bisschen weiter aus. Dann ist man aber gleich in der Infosorg-Richtlinie, die das vorgibt, und dann ist man auch gleich wieder beim EuGH. Und wenn ich so das Verhältnis vom ersten Zivilsenat zum EuGH irgendwie mir angucke, das ist ja nicht immer nur das Beste. Und da kann ich mir vorstellen, dass halt der erste Zivilsenat da gesagt hat, nee, also wir regeln das jetzt über die Einwilligung, da sind wir nicht im europäischen Recht drin. Und da brauchen wir den EuGH nicht zu fragen, der dann eine liberalere Entscheidung von uns wieder kassiert, weil er halt einfach urheberfreundlich ist. So. Also das ist vielleicht so das, was dahinter steht. Ich finde es dogmatisch nicht richtig, so wenn man das Soziale, also so ein, sich ein BGH-Richter als Menschen vorstellt, dann kann man das vielleicht auch so begründen.
Okay, wir haben hier also juristisch und sozial, menschlich einiges an Klimmzügen. wir haben ja in Europa, Urheberrechtler wissen das, unsere Zuhörer sind aber nicht alle Urheberrechtler, ja, ein Schrankensystem, was also relativ rigide ist. Das heißt, da wird genau geregelt, was darf man, was nicht. Und da muss man das irgendwo reinquetschen. Die Amerikaner haben Fair Use. Das ist, ich sag's jetzt mal laienhaft, so eine Daumenregel. Wenn es irgendwie fair scheint, dann geht es, und wenn nicht, dann nicht. Ja. Passt Letzteres nicht deutlich besser auf neue Sachverhalte wie diese hier als unser System, wo man dann so viele Klimmzüge machen muss?
Ja, also zunächst mal, das müsste bei uns, wenn man so ein Fair-Use-Konzept etablieren wollte, dann bräuchte das eine gesetzgeberische, also müsste der Gesetzgeber da aktiv werden. Das ist zunächst mal nicht unser System. Wir haben einen sehr breiten urheberrechtlichen Schutz und punktuelle Ausnahmen zugunsten gesellschaftlich gewünschter Nutzungshandlungen. Ob man also so ein Fair-Use-Konzept einführt oder nicht, ist keine juristische, sondern eine rechtspolitische Entscheidung. Und wir haben uns nun mal dagegen entschieden und haben dann natürlich immer zu kämpfen mit diesen neuen Sachverhaltskonstellationen, die in die Schranken nicht richtig reinpassen. Und dann muss man dann zu so komischen Tricks greifen, wie jetzt zu dieser Einwilligungslösung. So, also erstmal das vorab. Da klingt natürlich zunächst mal so ein Fair-Use-Konzept irgendwie schlüssiger. Da kann man sagen, okay, wir gucken uns dann den jeweiligen Sachverhalt an und überlegen dann, ist das jetzt ein Fair-Use oder nicht. Also das heißt, es ist so sachverhaltsoffener. Das Problem bei diesen sachverhaltsoffenen Lösungen besteht aber dann darin, dass ich natürlich ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit habe. Ja, also man weiß es nicht im Vorhinein. Das ist dann so ein bisschen wie im Presse- und im Medienrecht, ne, wo man sagt, der ist jetzt eine Äußerung rechtmäßig oder nicht. Das muss dann immer irgendwie über eine Abwägung entschieden werden. Und dann steht man dann auch mal kopfkratzend vor so einem Gericht, weil die Abwägung halt anders ausgefallen ist. Das weiß man nicht. Und dann im Urheberrecht ist es dann natürlich sehr viel einschneidender, weil automatisch Schadensersatzansprüche hinterherkommen. Und das Ganze ist dann ja auch noch strafbar. Muss man auch sagen. Ne? Also, ich habe im Urheberrechtsgesetz eine Strafandrohung, wenn ich Urheberrechte verletze, mache ich mich strafbar, und ob dann ein Fair-Use-Konzept mit dem Bestimmtheitsgrundsatz in Einklang zu bringen wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Und der Vorteil an diesen Schrankenregelungen ist halt, es ist einigermaßen prognostizierbar, was ich darf und was ich nicht darf. Mhm. Und ich bin hin und her gerissen, was ich nun besser finde. Im Prinzip bin ich ein Freund von Klarheit, und wenn ich mir dann die Rechte für billig Geld einkaufen kann, ist ja auch okay. Ja, so würde ich mal sagen, weil der Urheber ist ja auch angemessen zu beteiligen an die Nutzungshandlung und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was der Gesetzgeber da aus diesen punktuellen Lösungen dann manchmal macht, also man muss sich nur mal angucken, die Privatkopierschranke, die ist so kompliziert, dass man sie gar nicht versteht. Und das kommt dann auch alles immer viel zu spät. Also so in diesem Zusammenspiel Schrankenregelung und gesetzgeberisches aktiv werden müssen, da ruht nicht immer Segen drauf.
Ja. Der BGH hat ja, das hast du vorhin schon erwähnt, bei den Vorschaubildchen so ähnlich entschieden, auch eine konkludente Einwilligung angenommen, jetzt auch bei der Fototapete. Das klingt so ein bisschen fast nach Fair Use durch die Hintertür, und ich frage mich natürlich auch, wie weit geht denn das jetzt? Finden wir jetzt immer weitere konkludente Einwilligungen für alles Mögliche? Es gibt ja noch diese Fälle, wo Musik im Hintergrund eines Videos auftaucht und da dann irgendwelche häufig ja Mechanismen bei YouTube anschlagen, aber eben auch Leute abmahnen könnten. Wie weit geht das jetzt?
Ja, also ich würde da vor überzogenen Erwartungen warnen, hört sich komisch an, aber ich würde da jetzt nicht überzogene Erwartungen hegen. Denn der BGH hat ja, wie schon in den Vorschaubildern, hat er ja jetzt nur mal einen Sachverhalt beurteilt, wo es keine Nutzungsbedingungen gab. Da hat er gesagt, also wir haben hier jetzt keine Lizenz, wo das ausdrücklich geregelt ist, und dann nehmen wir den objektiven Empfängerhorizont und gucken, was ist denn vor dem Hintergrund dieses objektiven Empfängerhorizonts erlaubt. Ja? Wenn ich aber eine konkrete Regelung habe, ist für so eine Auslegung, also für eine sachgerechte Würdigung der Gesamtumstände, hat das LG Düsseldorf gemeint, ist ja überhaupt kein Raum. Also das heißt, ich würde jetzt mal, wenn ich so einen Fototapetenhersteller beraten würde, würde ich sagen, ja gut, dann machen wir halt Nutzungsbedingungen und sagen halt, die Fotos dürfen halt nicht öffentlich wiedergegeben werden auf Internetseiten. Punkt. Ja. Und damit ist damit schon mal ein Riegel vorgeschoben. Und genau das, nämlich dass Lizenzbedingungen bestehen, ist ja, du hast Musik genannt, gerade im Bereich der Musik ist ja jedes Zipfelchen irgendwie mit einem eigenen Recht versehen. Also im Musikbereich, da haben wir eine Vielzahl berechtigter Komponisten, Textdichter, Verlage, Tonträger, Hersteller, ausübende Künstler. Also dass die jetzt hier ihre konkludente Einwilligung gegeben haben, alle, wenn es um eine Aufnahme geht, schwierig. Und die Geschäftsmodelle der Musikindustrie, die decken natürlich auch genau diese Nutzung, die wir hier haben, ab. Also es gibt Lizenzen für Social-Media-Nutzungen, die kann man von den Social-Media-Anbietern sich teilweise einräumen lassen und so. Es gibt Verträge mit der GEMA. Das heißt also, diese Lücke, die hier der BGH genutzt hat, die er mit dieser konkludenten Einwilligung, die er mit der konkludenten Einwilligung gefüllt hat, die besteht bei anderen Geschäftsmodellen gerade nicht, und gerade nicht bei der Musikindustrie. Und deshalb glaube ich nicht, dass das so ohne weiteres übertragbar ist. Gerade bei Musik. Es gibt vielleicht auch so Bereiche, da können wir das machen. Also wenn zum Beispiel so ein Swiftie das Handy hochhält, ja, und dann und da hast du halt den ausübenden Künstler, da hast du den, der die Musik macht, du hast vielleicht die Komponistin dabei, du hast dann irgendwo ein GEMA-Tarifmodell und da kann man dann vielleicht sagen, okay, die Leute, die da auf der Bühne stehen, die wissen, hier, das wird aufgezeichnet und die würden dann sicherlich mit dieser konkludenten Einwilligung konfrontiert werden können, erfolgreich. Aber ob das dann für den Komponisten, ja.
Kein schlechter Fall eigentlich, ne?
Klar, ist kein schlechter Fall, nur das ist die Frage, was passiert, wenn du eine Coverband hast, ja, und Komponist und Textdichter steht nun mal nicht auf der Bühne. Mhm. Ja, das fällt ja da auseinander. Also das heißt, das wird dann viel komplexer. Hier, dieser Fall war halt so von der Konstellation her eher simpel, sodass man das mit dieser konkludenten Einwilligung erschlagen konnte. In anderen Fällen geht das wahrscheinlich nicht.
Thorsten, ganz vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt die Fotografen und Fototapetenhersteller künftig Kleingedrucktes mitliefern werden, um die Facebook-Verwendung einzuschränken.
Aber das werden sie. Entschuldigung, ganz kurz, du musst nochmal angucken, es gibt doch diese freien Fotodatenbanken. Ich will sie jetzt nicht nennen, ja, aber du sagst ja, hier darfst du ein Foto kostenlos für deine Website verwenden. Und dann finden sich aber in den Nutzungsbedingungen wahnsinnig viele Nutzungseinschränkungen. Das ist auf eine bestimmte Pixelanzahl runtergebrochen oder irgendwie sowas. Und dann kommt die Abmahnung hinterher. Also das ist der Rat, den ich allen Nutzern geben würde. Ja, wenn ihr eine Fototapete runterladet irgendwo, hey, guckt mal vorher die Nutzungsbedingungen an, was da für Einschränkungen stehen, weil da kann man dann Zahlen tappen. Das ist, was im Fotobereich tatsächlich sehr viel passiert ist schon.
Ja, okay, gut.
Aber wir werden sehen, wir werden sehen.
Also ja. Vorsicht beim Fototapetenkauf, das können wir zumindest als Nutzwert aus diesem Interview noch rausziehen. Ganz vielen Dank, Thorsten.
Genau. Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Tschüss. Gerne. Bis dann. Tschüss. Also passt auf, wenn ihr eine Fototapete kauft und viel Spaß bei Taylor Swift Konzerten.
Auf hoher See.
Henrik, bist du eigentlich Festivalgänger?
Nur auf dem Wacken Open Air war ich zweimal, vor allen Dingen zum Fotografieren, weil da so wilde Leute rumlaufen.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dann kennst du vielleicht ja auch, oder zumindest von deinen Fotos, diese bunten Armbänder, die man auf manchen Festivals bekommt. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die man dann mit einem Geldbetrag aufladen kann, um dann vor Ort zum Beispiel Essen und Getränke zu kaufen.
Ja, tatsächlich habe ich nicht nur fotografiert, sondern ich habe auch Kaltgetränke zu mir genommen. Das glaubst du oder nicht?
Und, so. Cola meinst du?
Cola. Und habe mich dann auch tatsächlich gefragt, was passiert eigentlich mit der Kohle? Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Jedenfalls war das Festival vorbei und ich dachte, irgendwie ist das Geld jetzt auch irgendwo im Äther verschwunden. Also ich weiß es nicht mehr, ob ich es jemals zurückbekommen habe.
Ja, das geht, glaube ich, einigen so. Solche Festivals sollen ja auch ab und zu schon mal Erinnerungslücken bei den Besuchern erzeugen. Mhm. Jedenfalls ein Clou, den sich manche Festivalbetreiber ausgedacht haben, ist, dass man das Restguthaben, was eben am Ende auf diesem Bändchen verbleibt, wenn man aus völlig unverständlichen Gründen das nicht alles bis zum letzten Cent versoffen hat, dass man das nur dann wiederbekommt, wenn man dafür eine Gebühr bezahlt. Eine sogenannte Payout-Fee nennt sich das. Und darum ging es gestern, also Mittwoch, auch am BGH, allerdings nicht vordergründig. Geklagt hatte nämlich der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen einen eben solchen Festivalbetreiber. Und dabei ging es den Verbraucherschützern gar nicht so sehr darum festzustellen, dass die AGB in Bezug auf das Payout viel rechtswidrig waren. Denn das hatte der BGH eigentlich so in der Sache schon mal entschieden. Sondern vor allem darum, dass der Betreiber jedem, der diese 2,50 Euro, waren das in dem Fall, bezahlt hatte, das Geld zurückzahlen müsse.
Das heißt, hier war das Problem eher die Aktivlegitimation des Verbandes, also ob er die Verbraucherrechte in dieser Weite überhaupt einklagen durfte?
Ja, genau. Also theoretisch kann natürlich jeder Verbraucher jetzt selber vor Gericht gehen und wenn die AGB unwirksam sind, kann er sein Geld ja ganz klassisch nach 812 BGB zurückfordern.
Wegen 2,50 Euro macht das jemand. Mhm.
Ja, genau. Das ist für den Einzelnen natürlich nicht besonders reizvoll und hierauf setzen vielleicht auch Unternehmen, die solche Klauseln verwenden. Aber das ist für die Rechtsdurchsetzung natürlich ein Problem, denn so könnte man ja trotz einer eigentlich rechtswidrigen Klausel das Geld im Wesentlichen alles behalten, weil kaum jemand wegen solcher kleinen Beträge den Weg über die Gerichte anstrengen würde.
Der Verband kann sich ja nicht auf 812 berufen, also das Bereicherungsrecht, da er selbst nichts geleistet hat, was er nun zurückfordern könnte. Worauf stützt er sich denn hier vor dem Bundesgerichtshof?
Genau, also der konnte sich nicht auf 812 berufen natürlich, deswegen stützt er die Klage auf § 8 Absatz 1 Satz 1 UWG, wonach wer eine unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann. Jetzt ist es natürlich so, dass diese passive Formulierung noch nichts für unser Problem aussagt, denn es steht ja nicht drin, wer das geltend machen darf. Das sagt dann aber Absatz 3. wonach das Recht unter anderem den qualifizierten Verbraucherverbänden zusteht.
Okay, also Aktivlegitimation ist vorhanden?
Ja, nicht ganz, denn dieser Beseitigungsanspruch, der gilt wie der klassische 1004er-Anspruch aus dem BGB, nur solange die Störung, also hier die unzulässige geschäftliche Handlung, noch andauert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das aber auch das Behalten dieser Payout-Fee einschließt, denn eigentlich ist ja die unzulässige geschäftliche Handlung, dass man die eben im Rahmen dieser AGB verlangt. Das war jetzt auch im Endeffekt, also ob das von diesem UWG-Anspruch umfasst ist, bis zur BGH-Entscheidung diese Woche tatsächlich umstritten. Einige im Schrifttum haben dann auch versucht, das zu rechtfertigen, dass man das da drunter fassen könnte, indem sie eine Analogie zum Folgenbeseitigungsanspruch aus dem öffentlichen Recht gezogen haben. Also wir springen hier gerade ganz wild hin und her zwischen Rechtsgebieten.
Und ist der BGH auch gesprungen und hat was entschieden?
Der BGH hat gesagt, also genauer der erste Zivilsenat, hat es abgelehnt, weil er der Meinung ist, dass ein solcher Anspruch, wenn man den da reinlesen würde, nicht in das gesetzgeberische Gesamtkonzept für den kollektiven Rechtsschutz passen würde. Denn, so der Senat, zum einen gäbe es ja in § 10 UWG, wenn man denen das Geld wegnehmen will, einen verschuldensabhängigen Gewinnabschöpfungsabspruch, Anspruch zugunsten des Bundeshaushalts und auch den ebenfalls verschuldensabhängigen Verbraucherschadenersatz nach 9 Absatz 2 UWG.
Den müssten dann aber die Verbraucher ja selbst geltend machen.
Genau, das ist wieder das Problem. Das könnten sie ja sowieso jederzeit. Aber für den kollektiven Rechtsschutz, der es dann dem Einzelnen ersparen würde, selbst vor Gericht zu gehen, gibt es seit dem vergangenen Jahr eigentlich auch das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz, das VDUG, dass schon eine Abhilfeklage vorsieht, die von den Verbänden erhoben werden kann.
Okay, und das würde dann in Zukunft helfen, um Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen?
Ja, genau. Also das ist dann nochmal ein ganz eigenes Verfahren mit eigenen Voraussetzungen. Ähnlich wie bei der Musterfeststellungsklage gibt es da dann ein Klageregister, was beim Bundesamt für Justiz geführt wird, wo man sich dann eintragen kann. Es gibt zudem auch Vorschriften für öffentliche Bekanntmachung von Terminen und Verbraucher müssen dann ihre Ansprüche bis 3 Wochen vor dem Schluss der mündlichen Verhandlungen in Textform in dieses Verbandsklageregister anmelden. Das ist aber alles noch relativ unklares Terrain, auch nach der BGH-Entscheidung jetzt. Zum Beispiel auch die Frage, ob der Weg über 8 UWG wirklich immer gesperrt ist, so wie es der Senat jetzt für diesen Fall entschieden hat. Beispielsweise, wenn die notwendige Mindestzahl für die Verbraucherdurchsetzungsklage, die erfordert nämlich 50 Verbraucher mindestens, die sich da anschließen, wenn die nicht erreicht wird oder ob ich dann doch wieder über 8 UWG gehen kann. Also das ist alles noch nicht so ganz, ganz klar, weil es eben noch sehr neu ist.
Ja, also würde auch da wieder tatsächliche Durchsetzung ein Problem werden, denn viele werden nicht wissen, dass sie einen Anspruch haben.
Genau, das ist wieder das alte Problem sozusagen. Deshalb informiert euch gut, beziehungsweise unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer sind ja jetzt gut informiert, wenn sie das nächste Mal selber auf so ein Festival gehen.
Google und Apple haben schon wieder Ärger mit der Justiz. In den USA droht Google sogar die Zerschlagung. Der Europäische Gerichtshof hat wiederum eine hohe Geldbuße gegen Google bestätigt. Da geht es um immerhin 2,4 Milliarden Euro. Und Apple muss satte 13 Milliarden Steuern nachzahlen an ein Land, das das Geld eigentlich gar nicht will.
Moment mal, also jetzt bitte der Reihe nach, Henry.
Es geht um Tech-Konzerne, aber unterschiedliche Fälle. In den USA geht es um Googles Kerngeschäft. Der Konzern verdient nach wie vor vor allem mit Werbung, nämlich Online-Anzeigen, unter anderem den Google Ads. Hier geht es also nicht allein um jetzt die Werbeeinblendungen in Suchergebnissen oder auf YouTube, sondern um Werbeserver, bei denen Unternehmen Werbeplätze auf ganz unterschiedlichen Internetseiten buchen können. Die Anzeigenmarktplätze sieht der Endverbraucher nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt im Internet rumläufst und eine Werbung siehst, dass die über Google gebucht wurde, die ist sehr, sehr hoch.
Ja, und was wirft die amerikanische Justiz Google jetzt genau vor?
Der Vorwurf ist ein bisschen komplex. Grundsätzlich geht es darum, dass der Konzern die Regeln der Werbeauktion so manipuliert habe, um dass seine eigenen Umsätze höher werden. Google kassiere 30% der Werbeeinnahmen. Bidens Wettbewerbsrechtlage argumentierten deswegen sogar, dass dieser hohe Anteil an den Werbeerlösen den Journalismus gefährdet und damit die Demokratie. Wir sind also wieder im ganz großen Karo in der amerikanischen Justiz, wie man es nicht anders kennt.
Ja, kleiner haben sie es nicht. Was kann das denn jetzt für Google für Folgen haben?
Na, für Google wird es schon deswegen unangenehm, weil in den kommenden Tagen wahrscheinlich ein bisschen über Interna gesprochen werden wird im Zuge dieses Prozesses. Außerdem reiht sich das Verfahren ein in andere Kopfschmerzen. Im August hat es ja schon eine andere Monopolentscheidung gegeben. Wir haben hier im Podcast auch darüber gesprochen. Da hatte ein Bundesgericht entschieden, Google habe ein illegales Monopol gebildet, indem es sich durch Exklusivverträge als Standardsuche auf Smartphones drängelte. Damals haben wir das verglichen mit diesem Microsoft-Verfahren. Damals war ja der Internet Explorer überall voreingestellt und das war das Problem gewesen. Hier geht es jetzt also um die voreingestellte Google-Suche. Same, same, but different. Denn das Gericht hatte da auch schon offen gelassen, dass man eventuell über eine Zerschlagung nachdenken könnte. Und durch diesen scharfen Wind des Kartellrechts träumen jetzt auch andere Fachleute von der Zerschlagung des Konzerns. Zuletzt ein Aktivist auf netzpolitik.org. Den Gastbeitrag verlinken wir euch in den Shownotes.
Okay, das klingt ja schon mal relativ ernst, möchte ich sagen. Worum ging es denn für Google jetzt vor dem EuGH?
Vor dem EuGH ging es um Preisvergleichsdienste. Da geht es um einen älteren Vorwurf, dass Google die eigenen Vergleichsdienste bevorzugt und hervorgehoben gezeigt hätte. Die anderen Anbieter haben Google dabei nur unten weiter als links gezeigt. Dazu muss man wissen, dass diese Vergleichsportale eine ziemliche Cash-Cow sind. Idealo zum Beispiel gehört zu Springer. Und die Kommission hatte 2017 schon ein Bußgeld verhängt und das hat jetzt der EuGH bestätigt. Jetzt ist die Praxis aber tatsächlich anders. Also wenn man jetzt Preisvergleiche sucht oder Produkte sucht, dann werden die Google-Preisvergleiche zusammen mit Idealo und anderen oben ganz normal dargestellt.
Okay, so, und das war der eine Tech-Konzern. Jetzt Thema Apple. Apple, sagst du, muss an einen Staat Geld zahlen, das dieser gar nicht haben will. Wer will denn kein Geld haben?
Irland will kein Geld haben, wobei Irland möchte gerne noch mehr Geld haben, und zwar von Tech-Konzernen insgesamt. Also Irland hatte Steuervergünstigungen geboten, die die Kommission als Beihilfe gegen EU-Recht 107 AIOV beurteilt hat und als rechtswidrig angesehen hat. Da geht es um einen Zeitraum zwischen 1991 und 2014. Und das Europäische Gericht erster Instanz hatte den Rückforderungsbeschluss der Kommission zunächst noch gekippt. Da sah es also erst einmal ganz gut für Apple aus und für Irland. Rechtlich geht es vor allen Dingen um zu fragen, ob Apple nun doppelt besteuert würde, weil die Erträge aus Irland vor allem in den USA zu versteuern seien. Also es geht da um zwei Tochtergesellschaften und man kann sich nun darüber streiten, ob die Steuer in den USA erhoben wird oder in Irland. Der EuGH hat diese Argumente nicht gelten lassen und hat das Urteil des EuGHs nun aufgehoben. Das Geld, was im Moment gerade in einem Treuhandfonds geparkt ist, geht also an Irland, obwohl das Land selbst mit Apple gegen dieses Vorhaben gekämpft hatte, also selbst mit Rechtsmitteln eingelegt hatte. Und jetzt ist man in Irland auch einigermaßen zerknirscht. Ein Regierungsvertreter bezeichnete das Urteil als Schlag gegen die Attraktivität Irlands für ausländische Direktinvestitionen. Und man muss tatsächlich wissen, wenn man mal in Dublin war, sieht man das auch. Da sind also alle großen, ne? eBay, Facebook, Airbnb, Google, Apple, alle sind halt da und erwirtschaften nach einem Bericht der Taz jedenfalls fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Aber so eine Oase schadet natürlich dem europäischen Binnenmarkt und der geht an dieser Stelle vor.
Ja gut, also vor dem Hintergrund ist es natürlich dann doch verständlich, dass Irland gerne auf dieses Geld verzichtet hätte, auf die Steuern. Aber unterm Strich muss man dann sagen, für die Tech-Konzerne war es ja eine harte Woche, ne?
Genau, mal wieder eine harte Woche. Und es war aber eine gute Woche für eine gewisse Kommissarin. Denn Margrethe Vestager hat jetzt sozusagen ihre Hinterlassenschaft sozusagen nochmal vergoldet. Die Kommissarin für Digitales und Wettbewerb. Sie war ein bisschen über die strenge Hand Europas, was die Tech-Konzerne anging. Hat sich auch entsprechend immer präsentiert. Und vor allen Dingen noch zu einem Zeitpunkt, als man in den USA noch ein bisschen milde mit den Konzernen umgesprungen ist. Auch dort ist ja hat sich ja die Stimmung ein bisschen geändert. Und zwar unabhängig davon, wer da jetzt gerade den Präsidenten stellt. Und die Kommission hat jetzt quasi zur Abrundung noch einen Report veröffentlicht, wie gut die Rechtsdurchsetzung in der EU funktioniert habe. Wer also da richtig abnörden will und da reintauchen will, findet diesen Report bei uns in den Shownotes. So, damit sind wir durch für unsere Themen. Die Musik kommt rein und wir gehen. Max, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat Spaß gemacht.
Wir haben ja auch, wie immer.
Abos, Downloads und Sterne und sowas findet ihr alles in den Podcast-Apps eurer Wahl. Ihr könnt Post, Feedback, Kritik und Lob an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de loswerden. Ihr könnt uns in den sozialen Medien stalken und uns da eure Meinung geigen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen.
Macht's gut, ciao.